lese zwei Worte aus dem Prediger, die zu unserem heute Abend Thema aussagekräftig sind. Erster Prediger, Prediger 1, Vers 9. Das, was gewesen, ist das, was sein wird. Und das, was geschehen, ist das, was geschehen wird. Und es ist gar nichts Neues unter der Sonne. Und Prediger 3, 15. Was da ist, war längst. Und was sein wird, ist längst gewesen. Und Gott sucht das Vergangene wieder hervor. Wir beten. Vater, wir danken dir, dass dein Wort die Zeitspannen überspannt, von allem Grundanfang bis ans Ende. Und dein Wort spiegelt es uns wieder. Du offenbarst dich in deinem Wort von allem Anfang bis zu allem Ende. Und wir danken dir dafür, dass du uns auch dieses heute Abend auslegen lässt durch unseren Bruder. Schenke ihm Vollmacht, Kraft zum Reden und uns ein geöffnetes Herzensohr zum Hören. Wir danken dir und preisen dich, dass du in deinem Christus nun austeilen willst, was unser Herz erfreut und unseren Weg festigt. Amen. Amen.
Wenn ich so spreche, ist die Übertragung gut? Dem Herrn sei Dank. Thema für heute Abend haben wir gehört. Das, was war, ist das, was sein wird, als die Statik. Und das, was geschah, ist das, was geschehen wird, als die Bewegung. Es war einmal eine Stadt Babel. So. Und der König von Babel befahl, das ist dann die Bewegung, das was geschieht. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Unter der Sonne. Und das zweite Wort hat in sich selbst gerade wieder die drei sich folgenden Zeiten. Das war in Vers 15. Was da ist, Gegenwart, war längst Vergangenheit, und was sein wird, Zukunft. So wunderbar ist unser Gotteswort. Kurz und bündig, tadellos, exakt. Wir denken an das einfache Wort, solches tut Gott zwei- oder dreimal. Das kann er kaum anders. Warum? Er hat gebetet, hat mich so gefreut. Unser Gott, der da war, Vergangenheit, ist Gegenwart, der da kommt, zukommt. Nichts zu machen. Drei. Zwei oder drei. In der Regel drei. Dann beachten wir als Beispiele kurz. Erstens in geografischer Hinsicht. Stichwort Asien. Im Neuen Testament beschränkt sich der geografische Begriff Asien auf die sieben Gemeinden im Südwesten der heutigen Türkei. Ganz kleines Gebiet, das war die römische Provinz Asia. Ganz kleine Sache. Hat sich unterdessen erweitert zur ganzen heutigen Türkei, Kleinasien. Ist das eine Erweiterung? Genau das gleiche Wort, Kleinasien. Und das dritte, gibt es noch ein größeres Asien heute als nur Kleinasien? Gibt es heute noch ein ganz großes Asien? Seht, dieses geografische Modell, kleiner geografischer Bezirk, erweitert sich, ein schönes Stück, genügt unserem Gott noch nicht, es muss den ganzen Osten umfassen. Das heißt, wenn Gott etwas wiederholt, dann wiederholt er nicht einfach, dass das, was war, genau noch einmal so kommt, wie es war. Das erste ist in der Regel nur das Modell und das zweite ist schon groß erweitert, bildet die Mitte und erst das dritte ist das letzte und vollkommene in diesen Angelegenheiten. Gab es schon einmal ein erstes Babel? Jawohl, gleich nach der Sintflut. Mit dem Turm. Dann vergehen Jahrhunderte. Dann erscheint ein zweites Babel, Nebukadnezar. Und heute hat sich einer unternommen, in der Meinung, er sei der dritte Nebukadnezar, wird nicht ganz stimmen, Fassaden der Stadt Babel sind wieder aufgebaut, heute schon, wie es damals war, nach den Bildern. Er war eben im Begriff, sogar die hängenden Gärten zu erstellen. Erstes Babel, Nimrod. Zweites Babel, Nebukadnezar. Und das dritte Babel, das kommt noch, geht sehr rasch. Da wissen wir, wer da dann, Satan selber, seinen Sitz hat. In seinen Helfern, dem Tier, dem falschen Propheten, dem Antichrist, Babel. Wie steht's mit Rom? Gründung Roms, Romulus, einfach, Stadt wird gebaut, ohne weiter beachtet zu werden. Dann kommt das Rom der Cäsaren, politisch, und dann das Rom der Religion, des Katholizismus. Klein anfangend, Mitte, war schon gewaltig, aber das Gewaltigste vor Gott ist dann noch das religiöse Rom. Das waren drei geografische Beispiele. Zweitens, welt- und heilsgeschichtlich. Jetzt können wir mal das da. Erste. Müssen wir die Lautstärke bekommen? Wie ist es? Noch nicht gut? Ah. Wie ist es jetzt? Gut? Fein. Danke. Und jetzt muss ich noch meinen Stecken nehmen. Wir haben diese Skizze ja schon gestern Abend gesehen. Und jetzt unter dem neuen Thema, das was war, ist das was sein wird. Das ist ganz gewaltig. Hier der erste Adam. Christus wird sogar sowohl genannt der zweite als auch der letzte Adam. Fall Adams, der letzte Adam hat hier das letzte Wort mal noch vor dem tausendjährigen Reich und weiterhin. Wie es war in den Tagen Noahs, also wird es sein in den Tagen des Menschensohnes. Wieder tausend Jahre später, wie es war in den Tagen Lots, also wird es wieder sein in den Tagen des Menschensohnes. Immer hier. Dann kommt David. David ist der Mann nach dem Herzen Gottes. Jesus, Sohn Davids, wird er genannt. David war der Kriegsmann Gottes, der alle Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt hat. Und Salomo, sein Sohn, ist der, der Frieden über die ganze Erde erlebt hat und der Herr war von allen Königen der ganzen Erde, was dann hier Beginn des Friedensreiches. Der wahrhaftige Salomo ist Jesus Christus, der Friedefürst. Denn Salomo hat 7 Attribute, die immer genau genommen und richtig gesehen Jesus Christus darstellen. Ist Jesus Christus auch ein Friedefürst? Er ist der. War David, oh nein, wir sind an Salomo, Entschuldigung. War Salomo der Sohn Davids? Wer ist der echte Sohn Davids? Jesus Christus. Er bekommt bei seiner Geburt vom Propheten Nathan, von Gott gesandt, den Namen Jedidja. Das heißt, der Liebling Jehovas. Wer ist der Liebling Jehovas? Jesus Christus. Wer ist der Weiseste von allen Menschen? Vorerst mal Salomo. Wer ist wirklich der Weiseste von allen Menschen? Jesus Christus. Und so könnte man weiterfahren. Salomo. Er hat den Tempel gebaut, den wunderbarsten, und Jesus Christus baut den Tempel Gottes, den wir darstellen dürfen. Also David und Salomo. Und hier, Jesus Christus erscheint, in Menschengestalt nach außen, als Heiliger Gottes nach innen. Und dann lesen wir, was Jesus angefangen hat, hier in dem Zustand seiner Niedrigkeit, wird er vollenden, wenn er wiederkommt. Hier wurden im Jahre 1000 unserer Zeitrechnung die Kreuzzüge ausgerufen und dann durchgeführt. In der Meinung, das Land Kanaan, das Land der Verheißung, gehöre den Christen, die keine Ahnung mehr hatten, wer wirklich der Erbe dieses Landes von Gott ausgesehen ist. Die Kreuzzüge hier. Und hier hat Gott bereits geoffenbart, wen er verstanden hat unter dem Volk, dessen Vätern er zugeschworen hat, dass dieses Land ihren Nachkommen gehört, mit Jerusalem als Hauptstadt. Also stimmt's, das was war, ist das was sein wird. Das was war, ist das was sein wird. Immer, je tausend Jahre weiter. Alles ist dann hier, Achtung, gleichzeitig, das ist jetzt wichtig, dass Dinge, werden wir sehen, die im Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte Gottes, Weltreiche zum Beispiel, die örtlich nebeneinander Babel, Persien, Griechenland, Rom örtlich nebeneinander lagen, zeitlich nacheinander kamen. So. Dass die alle am Ende der Tage wieder hier gleichzeitig da sein werden. Ich darf es kurz gerade nennen, wir haben dann einen zweiten Plan, wo die Dinge noch grafisch dargestellt sind. Babel wird von Gott gesehen als ein Löwe, Löwin. Persien als Bär. Griechenland als Panther. Und Rom als Bestie ohne Namen, als wildes Tier. Nebeneinander, nacheinander. Offenbarung so und so, das ist vielleicht 19 oder so, steigt ein Tier aus dem Meer der Nationen. Eine Bestie ohne Namen. Genau hinbesehen wie ein Panther. Geht auf Bärenfüßen und hat ein Maul wie ein Löwe. Stimmt's? Löwe, Bär, Panther, Bestie, ohne Namen. Es kommt nicht nacheinander und verschiedene, nebeneinander, jetzt gleichzeitig aus dem Meer der Nationen ist alles, was schon einmal war und geschah im Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte, gleichzeitig global und sehr rasch plötzlich da. Das sind die heutigen Akzente, die unser Gottes Wort setzt. Dann haben wir ja hier gesehen, das dürfen wir nochmal daran erinnern, immer nach 2000 Jahren ist ein 20. Jahrhundert vorhanden. Erstes 20. Jahrhundert Abraham, zweites 20. Jahrhundert Jesus Christus, heute drittes 20. Jahrhundert, das wissen wir, da summiert sich alles und geschieht alles gleichzeitig global und universal. Wie viele Schöpfungen hat denn unser wunderbarer Gott im Ganzen sich vorgesetzt zu schaffen? Eine erste, die ist schon untergegangen in 1. Mose 1, Vers 1, 2. Die gegenwärtige Schöpfung von damals an, es werde Licht, bis und mit 7. Tag, wo Gott ruhte, und die gegenwärtige Schöpfung. Die gegenwärtige Schöpfung wird aufgelöst in gewaltigem Brand und Hitze, und zwar so gründlich, dass die Atome und die Elemente alle aufgelöst werden. Denn wenn Gott sagt, siehe, ich mache alles neu, dann braucht das Zweite gar nicht mehr gesagt zu werden, was mit dem Alten geschieht. Da will er nichts mehr. Dass man der Alten nicht mehr gedenkt, so gründlich räumt Gott auf, dass auch gar keine Erinnerung an das, was einmal schlimm war, überhaupt möglich ist. Kommt das gewaltige Geschehen von Stichwort Gog und Magog nur einmal vor. Beginnen wir hinten am Ende der 1000 Jahre und vor den 1000 Jahren noch einmal, wenn nicht zweimal sogar. Und jetzt können wir gleich übergehen zum anderen. Jetzt bitte Lichter auslöschen, damit wir den Plan dann gut sehen. Ist die Übertragung noch gut?
Ja.
Danke. Was wir hier vor uns haben, ein schematischer Überblick über unsere ganze Erde. Danke. Ja, so hoch wie möglich, ja. Gut, danke, danke. Überschrift: prophetische Weltgeschichte. Diese Mitte ist das kleine Weltgeschehen zur Zeit Alexanders des Großen, was nun, wie es in Daniel 8 und weiterhin bezeugt wird, Modell, gewaltige Modellvorführungen, was geschehen wird am Ende der Tage vom äußersten Westen USA bis in den äußersten Osten Japan. Nichts Geringeres. Wir haben gehört, Babel, das sind alles weibliche Tiere, Löwin, Persien, Bärin, Griechenland, Pantherin, einfach ein wildes Tier. Und dann am Ende der Tage sind alle gleichzeitig da. Wir haben zwei Weltreiche östlich, was die Hauptstädte betrifft, östlich von Israel in der Mitte. Babel, Persien, Medien. Im Westen zwei Weltreiche von Israel, Griechenland und Rom. Also eine große symmetrische Darstellung auf unserem Erdenrund. Israel in der Mitte. Wenn wir die Körperteile beachten, Babel wird das Haupt genannt von einer menschlichen Gestalt, Medien, Persien, Brust und Arme, Israel ist nur ein Punkt, aber der Zentralpunkt, nämlich der Nabel der ganzen Erde, Geburtspunkt, Lebenspunkt. Gleichzeitig spricht die Schrift von Jerusalem nicht nur Nabel der Erde, sondern noch ganz technisch Narbe, also die von einem Rad den Mittelpunkt, um den sich das Rad dreht. Dreht sich alles um Jerusalem und lebensmäßig der Nabel und gleichzeitig die Narbe. Und unter den Tieren Löwe, Bär, Panther, Bestie, ist Israel, ja, auf was ritt denn Jesus? Als Israel, eine Eselin. Ein Esel, wenn man mir sagen würde, du Esel, du Mul, du Esel, danke schön für das Kompliment. Denn ein Esel ist vor Gott das Lasttier, das unter seiner Last, die Gott aufgelegt hat, aushält und wenn es darunter zusammenbricht. Negativ, positiv, schöpfungsmäßig. Negativ ist dann der Esel, das Tier, das dort bockstill steht, was weitergehen sollte, und dort unbedingt weiterdrängt, wo es stillstehen sollte. Alles in der gegenwärtigen Schöpfung, schöpfungsmäßig, alles sehr gut, durch den Ungehorsam und Fall des Menschen ist alles geblieben, was es ist, nur negativ geladen. Deshalb ist heute in der Schöpfung alles positiv und negativ, eigentlich nur noch negativ. So, hier weiter. Dann haben wir Griechenland und Persien, die nun in Daniel 8 eine große Auseinandersetzung erfahren. Und da wollen wir gerade dran denken. Stelle ich die Frage, habe ich gestern hier kurz etwas gesagt, dass es davon geredet, dass es Götter gibt? Habe ich davon geredet? Wer gibt Antwort? Ja, gut, aber ganz kurz. Da ist nun die Rede von einem Engelfürst von Persien und einem Engelfürsten von von Griechenland. Und die zwei Engelfürsten in der unsichtbaren Welt mit ihren Heerscharen, die ihnen unterstellt sind. Der Engelfürst von Persien ist mit seinen Heerscharen verantwortlich für das Wohlergehen von Medien Persien und der Engelfürst von Griechenland für das Wohlergehen oder einfach für die Interessen Griechenlands zu wahren. Und diese beiden Engelfürsten, die haben in der unsichtbaren Welt, das hier ist der Westen und das ist der Osten, das ist ja klar, gell? Osten, Westen, Norden, Süden. Da hat in der unsichtbaren Welt der Engelfürst von Griechenland den Engelfürsten von Medien Persien schon vollständig überrannt mit seinen Heeren und vollständig besiegt. Und Alexander der Große, der auf der Erde das dann durchführte, dass er das unbesiegbar scheinende Medien Persien in einer ersten Phase überrannte von Mazedonien, Griechenland, die ganze heutige Türkei überrannt, genau bis nördlich von Jerusalem. Man staune, die ganze persische Mittelmeerflotte zerstört, Alexander der Große. Dann zieht er, weiß im Moment nicht die Stadt, die da oben ist, wo er Halt machte, zieht er dem Mittelmeerufer entlang nach Ägypten, unterwirft Ägypten und geht dann in eine Oase in der Wüste in Ägypten. So steht dann in einem Bericht über Alexander den Großen geschrieben. Na, und hat dort den Engelfürsten von Griechenland angebetet. So. Kehrt zurück, ganz Ägypten ist ihm unterworfen. Während er in Ägypten ist, kommen Sendboten von England und unterwerfen sich ihm freiwillig. Die haben gedacht, als sie das alles hörten, der soll lieber nach Osten ziehen und nicht nach Westen kommen. Also schon ist ihm England unterworfen. Also die ganze Welt bis schon über den Ärmelkanal. Das heißt, jetzt, ihr wisst ja, ich gebe mir alle Mühe, nur Wort Gottes auszusprechen. Wenn ich es sage, da der Engelfürst von Griechenland den Engelfürsten von Medien Persien schon besiegt hat in der unsichtbaren Welt, war Alexander der Große nur der Schatten noch. Denn was dieser junge Mann, er starb mit 33 Jahren in Babel, was dieser junge Mann, ja, sollten wir mal den Globus oder die Landkarte ansehen, von Griechenland über die großen Länderstrecken bis an den Indus in Indien, und den hat er auch noch kurz überschritten, hat unterwegs immer noch Städte gegründet, Alexandrien. Das Alexandrien in Ägypten ist ja heute noch groß, und das andere Alexandrien im Norden ebenfalls ist da. Und eigenartig, er hatte im Sinn, nach allem Weltgeschehen ein Weltfriedensreich aufzurichten. Deshalb hat er überall, wenn er wieder eine Stadt eroberte, die Führer oder gar Könige vor sich kommen lassen. Ihr könnt auf einem Thron bleiben, mit eurem ganzen Volk. Es sei, dass ihr bereit seid, mir untertan zu sein. Wenn ja, Repräsentanten von Griechen eingestellt, um zu kontrollieren, weiter gerannt über die Erde, eben bis an den Indus. Die Züge sind geografisch bekannt und aufgezeichnet, gewaltig. Ich wiederhole, das alles war ihm nur möglich, eigentlich ohne Schlachten zu schlagen, weil die Entscheidung in der unsichtbaren Welt schon gefallen war. Noch einmal, er war nur der Schatten. Schreibt Paulus so etwas? Alle die Dinge, die wir lesen im Gesetz und Propheten, sind alles nur Schatten der zukünftigen Taten Gottes. Ah. Schatten. Kann ein Schatten, da oben fliegt ein Segelflieger, ich höre nichts. Aber auf einmal merke ich, da huscht ein Schatten vor mir vorbei. Was mache ich dann? Ja, woher kann der Schatten kommen? Die Sonne scheint. Ah, der ein Segelflieger. So, jetzt die verpflichtende Frage. Fällt es nun dem Schatten schwer, wenn ein Berg, ein steiler Berg kommt, so ein Hügel, fällt es dem Schatten des Segelfliegers schwer, über den Berg zu fliegen, über die Kirchturmspitze zu fliegen? Das macht dem gar nichts aus, weil er nur Schatten ist. Liebe Geschwister, die Dinge. Als ich zum ersten Mal in Berlin sprechen durfte, Themaangabe, erste Stunde, Thema der Schatten, hat mir der damalige Prediger nachher gesagt, da waren wir gespannt, was der Schweizer mit seinem Schatten machen werde. Nachher kam er auch zu mir, Bruder Muhl. Wir sind erschlagen. Schnell ein Beispiel noch, Schatten. Wir hatten 7 Kinder, unsere Freunde. Theodor Eck, Hermine Eck, über 5 oder 6 Kinder, waren am Sonntag schon zusammen in unserem Garten und haben natürlich, was man mit Kindern macht, Spiele gemacht. Ein Spiel war so, musste einer ins Haus und dann hat man irgendeinen Gegenstand bestimmt und dann musste der kommen und mit indirekten Fragen möglichst bald das bestimmte, den bestimmten Gegenstand erraten. Dann haben die Kinder gesagt, so, jetzt müssen die Papas sollen auch mal rein. Gut, dann ging der Oberingenieur, mein Freund Theo Eck, ins Haus. Dann sagte ich den Kindern, dem Herrn Oberingenieur müssen wir ein ihm würdiges Rätsel stellen. Da kam mir der raffinierte Gedanke, Kinder, der muss seinen eigenen Schatten erraten. Der kommt. Ist es ein fester Körper? Nein. Ist es etwas Flüssiges? Nein. Als Siegesbewusst, ist es etwas Gasförmiges? Nein. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. So, also was ist dein Schatten? Weder noch. Ich habe für den Begriff Schatten, ja, und dann fragt er noch, ja, sehe ich es? Ja, das ist es. Ja, das war ein Gaudi für die Kinder und für mich natürlich am meisten. Die beste Bezeichnung für den Begriff Schatten: Ein Schatten ist je nach Licht immer eine dunkle Angelegenheit. Ein Schatten. Immer eine dunkle Angelegenheit. Ein Kerzenlicht, kaum ein Schatten, aber wirft die Sonne einen klaren Schatten. Bitte. Ja. Und jetzt kommt, das muss ich noch abschließend Schatten schnell sagen, nämlich je schärfer umrissener ein Schatten ist, umso heller das Licht, in welchem der Körper, der den Schatten wirft, steht und geht. Das Wesen aller Schatten in unserer Bibel, Altes Testament und Neues, ist Eigenschatten. Das Wesen ist Jesus Christus. Steht und geht er in einem blendenden Licht in der Gegenwart seines Vaters. Jawohl. Deshalb ist sein Schatten so scharf umrissen. Hier zurück. Jetzt lesen wir Daniel 8. Daniel 8. Und orientieren uns da zuerst. Frage, das haben schon die Propheten gemacht, auf welche oder welcherlei Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete. Die Worte, die sie bedienen durften. Hier in Daniel 8 haben wir drei Aussagen. In Daniel 8, drei Aussagen. Und zwar in den Versen, die erste, Vers 18. Oder Ende, Vers 17. Merke auf, Menschensohn, denn das Gesicht, das er gesehen hat, geht auf die Zeit des Endes. Aha. Lebte Alexander der Große zur Zeit des Endes? Nein. Aha. Merken wir etwas? Noch nicht genug. Daniel ist geblendet von dem Gabriel, dem Erzengel, der ihm die Dinge mitgeteilt hat. Dann Vers 19, und er sprach, siehe, ich will dir kundtun, was in der letzten Zeit des Zornes geschehen wird, denn es geht auf die bestimmte Zeit des Endes. Aha. Und alles, was da geschehen ist, ja, ist alles vor Jesus Christus geschehen. Weiß nicht genau, zwischen 100 und 200 Jahren vorher. Jetzt lesen wir Jetzt sehr wichtig, dass wir es ja nicht vergessen. Da ist dann in Daniel 8 unter anderem der Ausdruck, das beständige Opfer, das dann der Gegner, ein späterer Nachkomme der, von Alexander dem Großen, der sogenannte Antiochus Epiphanes, ist der ein Modell für den schon lebenden Antichristen? Maximal, bitte. Aha, das haben wir schon in den ersten Anfängen. Und Jesus in Matthäus 24 und Lukas 21, der nimmt ja gerade Bezug, eben ist er im Bericht an die Jünger so weit gekommen und dann ist das Ende dieses Zeitalters gekommen. Wenn ihr nun, wann, am Ende dieses Zeitalters, den Gräuel der Verwüstung stehen seht, an einem Orte, wo er nicht stehen sollte, Gräuel der Verwüstung, von welchem Daniel der Prophet geredet hat, in Daniel 8 und weiterhin. Also, wohin verlegt der Herr Jesus die Vollerfüllung der Danielschen Prophezeiung? Ans Ende dieses Zeitalters. Dreimal haben wir es direkt gelesen und Jesus selber, der Kronzeuge, dürfen wir sagen, der sagt, gerade da, wo die gewaltigste Vollmacht des Gegners vorliegt, sagt er, genau da ist das, was Daniel, der Prophet, geredet hat. Also, jetzt lesen wir Daniel 8. Und ich darf gleich vorausschicken, da alles nun heute global, wenn wir meinen, die alten Grenzen des Römischen Reiches müssen wiederhergestellt werden. Und die Zahl der Staaten noch nicht. Das macht aber alles, nein. Haben wir jetzt nicht gemerkt, erstes Geschehen, Modellvorführung, zweites Geschehen schon geografisch und dem gewaltigen Geschehen nach, gewaltiger, größer. Und erst das letzte ist immer global, die ganze Erde umfassend. So. Also, Daniel 8, ach ja, ich wollte sagen, damit ihr prüfen könnt. Ich sehe es so, was Alexander der Große war damals, Mazedonien, Griechenland, ist heute USA. Und was damals Medien und Persien war, ist heute Russland und China. China, bitte, was Japan betrifft, den äußersten Osten, den haben die Amerikaner ja schon längst sichergestellt. Bleibt also nur noch Russland und China übrig. Scheint vielleicht etwas kühn, wir lesen einmal und prüfen. Im dritten Jahre der Regierung des Königs Belsazar erschien mir Daniel, ein Gesicht nach demjenigen, welches mir im Anfang erschienen war. Und ich sah ein Gesicht, und ich sah im Anfang Entschuldigung. Und ich sah, und da war ich in der Burg Susan. Die Burg Susan, die Hauptstadt der Meder und Perser, liegt genau nördlich von unserem Geschehen am Persischen Golf, nördlich. Und der Ulai ist ein
parallel, kleiner Parallelfluss zu Euphrat und Tigris, also von euch aus gesehen, laufen Euphrat und Tigris, kommen vom ausgerechnet vom Ararat her in den Persischen Golf. Ur liegt gerade dort an einer Mündung, glaube ich, vom Euphrat. Und jetzt scheidet Daniel 8 unsere Erde in die Richtung vom Ulai bis Susan, Hauptstadt, und die großen Flüsse in der gleichen Richtung und landen genau in den, na, wie heißen eure deutschen zwei Flüsse da? Oder Neiße. Und das ist heute die Grenze, die die Schrift, alles ist westlich, wir sind mit USA, und das andere vom Ulai und den großen Flüssen bis an die Ostsee oder Nordsee ist alles Osten. Noch eines, wenn wir schon so da sind, wenn ich mich biblisch orientiere, ich stehe jetzt in Jerusalem, wenn ich nach vorn blicken will, dann muss ich nach Osten blicken. Dann ist Norden was? Links. Ich konstruiere das nicht, sondern so sagt die Schrift. Und der Osten ist rechts. Und wir im Westen sind, hör gut auf, pass gut auf, hinten, sagt die Schrift. Wir sind hinten. Jetzt stelle ich eine Frage, könnt ihr selber beantworten. Was? Was hat er gesagt? Ich habe gestern gesagt, ich will punkthalb aufhören. Schade. Wie meinst du?
Es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Es geschieht nichts Neues unter der Sonne.
Also, gestern Abend habe ich noch eine Schwester gerammt. Bruder Mohl, morgen Abend dürfen Sie nicht, Punkt, 8:30 aufhören. Habe ich gesagt, ja, ich habe es versprochen. Da wollen wir demokratische Volksabstimmung machen. Also, machen wir ein bisschen weiter und ich darf da jetzt sehr rasch machen. Einfach lesen. Und da war er selber in der Burg Susan. In der Landschaft Elam. Mal den Finger hinsetzen. Und ich sah im Gesicht, und ich war am Flusse Ulai, und ich erhob meine Augen und sah. Und siehe, ein Witter stand vor, das ist jetzt östlich vom Ulai, ein Witter. Der hatte zwei Hörner, normal. Und die Hörner waren hoch. Und das eine Horn war höher als das andere. Und das höhere Horn stieg später zuletzt empor. Ich sah den Witter nach Westen und nach Norden und nach Süden stoßen. Also wo steht der selber? Im Osten. prüfen schnell, hat Russland auch einmal nach Ost, nach Norden gestoßen. Finnland, bis an die Spitze von Finnland sind die Russen nach dem Ersten Weltkrieg raus, oder nach dem Zweiten, genau. Item, ja, nach dem Zweiten Weltkrieg, oder noch, das ist gleich. Der ganzen finnischen Grenze entlang, und es war Winter, wollten sie Finnland einfach so einkassieren. Die Finnen haben sich gewehrt, die Russen haben nicht gesiegt, sondern mussten aufhören zu kämpfen, aber dann kam diese Abmachung zwischen den Finnen und den Russen, damit zwischen ihnen Frieden sei, aber unter russischer Kontrolle. Nach Norden, dass Russland nach Westen gestoßen hat, ist keine Frage. Und von nach Süden haben wir dann kürzlich erlebt, Afghanistan. Also stimmt. Dann weiter. Und nach Süden. Und kein Tier konnte vor ihm bestehen. Denken wir an alle diese Randstaaten, Rumänien und da. Nicht nur das, sondern und kein Tier konnte vor ihm bestehen und niemand rettete aus seiner Hand. Da habe ich manchmal gedacht, ja, wo sind die Amerikaner, was ist da los? Nicht? Eines der Länder, die baltischen Staaten und Rumänien und alles das. Und niemand rettete aus seiner Hand. Und er handelte nach seinem Gutdünken. Aha. Und wurde groß. Ja, gerade deshalb. Russland und China sind erst für die heutige Situation groß geworden in den letzten Jahrzehnten. Und er wurde groß. Und während ich Acht gab, siehe, da kam ein Ziegenbock von Westen her, jetzt hören wir gut, über die ganze Erde. Zweitens, ohne die Erde zu berühren. Wenn wir bei Alexander dem Großen bleiben wollen, müssen wir sagen, da hat die Bibel kräftig übertrieben. Alexander kam wohl über ein großes Stück unserer Erde, aber kam er über die ganze Erde, ohne die Erde zu berühren? Antwort, nein. Kann aber heute am Ende der Tage, auf was alles, ja, wie wir gelesen haben, hinzieht, kann heute die äußerste Macht im Westen von USA, kann da gekämpft werden, von Westen her, über die ganze Erde, ohne die Erde zu berühren. Ist das heute möglich? Merken wir. Die Dinge stimmen ja erst heute. Und USA hat rings um Asien ihre Stützpunkte. Alaska ist ohnehin schon, gerade Beringstraße, Berührung mit Asien. Und dann alle die Stützpunkte in den Inseln dort und über bis und mit, ich mache gerade den Sprung eben nach der Türkei und so weiter. Überall haben sie ihre Stützpunkte. Und im Norden, so, lese weiter. Und er berührte die Erde nicht. Und der Bock hatte ein, ich übersetze gerade richtig, hatte ein Horn des Gesichtes. Und dieses Horn des Gesichtes hatte er zwischen seinen Augen. Was ist denn ein Gesicht? Das sieht, wir werden Dinge gesehen, die man normalerweise nicht sehen kann. Und wenn dieser Ziegenbock dieses Horn des Gesichtes zwischen den Augen hat und er will einen Feind angreifen, die Spitze des Horns wird ständig von den Augen gesehen und trifft das feindliche Ziel unweigerlich ganz genau. Zudem ist es ein Horn des Gesichtes. Da sind Dinge drin, heute elektronische Dinge der amerikanischen Waffen, nicht nur ohne die Erde zu berühren und nicht nur da um die Erde herum in der Luft, sondern schon weiß wie hoch sind die Dinge heute vorhanden. Also, währenddem der Witter, nehmen wir ganz buchstäblich, angreifen will, dann muss der den Feind anvisieren, hat solche Hörner, und dann, wenn er zustoßen will, blindlings zustoßen. Wer ist da im Vorteil? Ohne Zweifel der Ziegenbock von Westen. Dann zwischen seinen Augen. Und er kam bis zu dem Witter mit den zwei Hörnern heran. Das ist die USA schon längst. Was haben denn die Amerikaner zu tun? In Europa, ja, bitte Deutschland, die Raketenstationen überall verteilt und die anderen Fremdmächte, Stützpunkt der Amerikaner in England, in Frankreich, in Spanien, dann Griechenland, Italien, Griechenland, Türkei und so weiter und so weiter. Der Westen heute ist schon an diese Doppelmacht im Osten herangetreten, wie wir eben gelesen haben. Und plötzlich heißt es, und er rannte ihn an im Grimme seiner Kraft. Aha. Also jetzt kommt es zum Krieg zwischen Westen und dem großen Osten, der zwei. Noch einmal, die beiden Hörner, Russland und China, sind die den politischen Idealen entsprechend eins? Sind die ein Tier, ja? Kommunismus. Aber jedes für sich. Gewaltig. Er rannte ihn an im Grimme seiner Kraft und ich sah ihn bei dem Witter anlangen und er erbitterte sich gegen ihn. Das heißt also, dass der Osten den Westen reizen wird. Und er stieß den Witter und zerbrach seine beiden Hörner. Wir haben vorher gelesen, das eine Horn, das höhere, tritt später empor. Russland ist bereits so weit, wie wir jetzt gerade lesen dann, in dem Witter war keine Kraft. Stimmt das für Russland heute? Aber China spielt eine große Rolle noch. Das zweite Horn. Und es war in dem Witter keine Kraft, um vor ihm zu bestehen. Und er warf ihn zu Boden und zertrat ihn, und niemand rettete den Witter aus der Hand des Ziegenbocks. Also wie kommt's, wenn's kommt? Was die Amerikaner schon immer gesagt haben. Schade, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg nicht ganze Arbeit gemacht haben. Versteht ihr was, was sie meinen? Dass wir Russland da noch haben befehlen lassen, was sie alles wollen, ne? Da haben wir einen Fehler gemacht. Der Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg hat dem Ersten Weltkrieg, dem Westen, den Sieg gesichert. Zweiter Weltkrieg, noch gewaltiger. Der Eintritt der USA, nicht? Die Invasion von England her, unglaubliche Sache. Und haben gesagt, also wenn es noch zum dritten Mal nötig wäre, dann machen wir aber ganze Arbeit. Genau wie hier geschrieben steht, jetzt sind wir schon dort, war keine Kraft in dem Witter, um vor ihm zu bestehen. Er warf ihn zu Boden, zertrat ihn und niemand rettete ihn aus der Hand des Ziegenbocks. Und der Ziegenbock wurde groß über die Maßen. Und als er stark geworden war, zerbrach das eine Horn, das war ja Alexander der Große. Friedensreich. Und vier Hörner traten an seine Stadt. Das sind die vier Generale Alexanders des Großen, die sich dann in das Weltreich der Griechen geteilt haben. Und aus dem einen dieser vier, damals nach Jahrzehnten, kam dann das eine kleine Horn, eben der Antiochus Epiphanes, hervor und als Vorbild für den Antichristen. Ja, das Übrige habe ich schon darauf hingewiesen. Es geschieht alles, und damit schließe ich, am Ende der Tage, global, gleichzeitig, sehr rasch. Dann habe ich aber weiterzufahren, und der Ziegenbock wurde ausnehmend groß. USA kommt zur Weltherrschaft. Und der betreffende Mann der USA, der ist ein Freund Israels, und der sorgt, der befiehlt einfach, ich weiß, was ich sage jetzt, das sind amerikanische Generale, von denen einer, ich nenne ihn mit Namen, Maxwell Taylor, der hat ein solches militärisches Elektronengehirn, der hat ein Buch geschrieben, Dritter Weltkrieg durch die USA geführt. Das Buch war natürlich kaum erschienen, wurde es aus dem Welthandel zurückgezogen, nicht? Das durfte ja nicht dann wahr sein. Die Neue Zürcher Zeitung hat aber Auszüge aus diesem Buch schon festgehalten, und da wollte ich Dinge rot unterstreichen, ich habe es aufgegeben, ich habe die Dinge aber noch. Er beschließt dann seine Ausführungen, dadurch bekäme ein Dritter Weltkrieg jene moralische und ethische Grundlage einer geplagten Menschheit endlich einen wirklichen, gesicherten Weltfrieden zu verschaffen. Doppelpunkt Pax Americana. So, und siehe da, wie ich das gelesen habe, und ich wusste nach der Schrift, so kommt es auch für Israel. Der gegenwärtige Staat Israel hat noch wunderbare Dinge zu gut vor den letzten 7 Jahren. bis in die letzten 7 Jahre hinein, in die Mitte, wunderbare Dinge. Ja. Weil, wie damals, von dem letzten König der Meder und Perser, wie hieß er, Kores, ne? Wurde Aufbau Jerusalems und den Tempelbau sogar noch finanziert. Und so, heute am Ende der Tage, ist es dann USA, die diese Aufgabe noch viel wunderbarer durchführen wird als ehemals. Ich danke für die Geduld. Es ist jetzt 9:15 geworden.
Wir wollen uns noch neigen zum Gebet. Wir danken dir, du treuer Gott und Vater, für die Gültigkeit deines Wortes, das uns hineinführt von den Anfängen bis an das Ende, was du beschlossen hast in deinem Sohn und ausführen wirst. Das dürfen wir erfahren durch dein Wort. Hab du Dank dafür, dass wir es haben dürfen und dass dein guter Heiliger Geist uns einführen darf in die Dinge und dass du Gaben austeilst Brüdern, die uns hineinführen dürfen und uns den Weg zeigen, den du gehen willst mit deiner Gemeinde und mit deinem Israel. Bewege die Worte in uns. Lass uns prüfen und nachprüfen und lass uns selbst gefestigt werden in deinem gültigen Wort, das dargestellt ist in deinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus. Ihm allein sei Ehre, Lob und Preis. Amen.